Heute geht es unter der Überschrift Paulus und seine Mitarbeiter um Silas. Und wir wollen ausgehend für diesen Namen auf Worte hören aus der Apostelgeschichte, Kapitel 15, die Verse 30 bis 41. Als man sie hatte gehen lassen, kamen sie nach Antiochia und versammelten die Gemeinde und übergaben den Brief. Als sie ihn lasen, wurden sie über den Zuspruch froh. Judas aber und Silas, die selbst Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Reden und stärkten sie. Und da sie eine Zeit lang dort verweilt hatten, ließen die Brüder sie mit Frieden gehen zu denen, die sie gesandt hatten. Paulus und Barnabas aber blieben in Antiochia und lehrten und predigten mit vielen anderen das Wort des Herrn. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns wieder aufbrechen nach unseren Brüdern, sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf voneinander, sodass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort von den Brüdern, der Gnade Gottes befohlen. Er zog aber durch Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden. Zum Gebet und Lied wollen wir, soweit es uns möglich ist, aufstehen. Vater im Himmel, in Jesus Christus sind wir zusammen und dürfen vor dir, dem allmächtigen, lebendigen Gott, stehen. Und wir danken dir dafür, dass du uns das an diesem Morgen ermöglichst. Wir danken dir für das Zusammenkommen können. Wir danken dir für die Möglichkeiten, die Rahmenbedingungen. Wir danken, dass wir einander sehen, Gemeinschaft haben können, singen, beten, Worte von dir haben und dass du uns auch segnen wirst durch deine Auslegung der Worte. Und wir bitten dich, dass du dafür Rainer Wörz bevollmächtigst durch deinen guten Heiligen Geist. Wir geben dir, unserem Gott, alle Ehre. Du bist der Allmächtige, der über allem regiert. Du hast deine Schöpfung in deiner Hand. Du hast deine Welten unter deiner Kontrolle. Du bist auch der, der auf dieser Erde alles im Blick hat. Wir beten dich an. Wir danken dir, dass du auch deine Gemeinde siehst, Herr Jesus Christus, an welchen Orten und in welchen Umständen sie sich heute sammelt. Und wir bitten dich ganz besonders für die, die unter Druck und Schwierigkeiten sind, dass du deinem Trost, deiner Hilfe, deinen großen und kleinen Wundern in ihrem Leben präsent bist. Und wir bleiben dabei, dass wir einstehen für dich, vor dir, für dein Volk Israel. Wir danken dir für die Tage, die vor uns liegen, unter Israel Spezial und Israel Tag in diesem Haus. Und wir bitten dich, dass Segen ausgeht, auch von unserem Haus, immer wieder neu für dein auserwähltes Volk. Tu ihn wohl, segne sie, bewahre sie, führe Menschen zu dir, dem Messias, das ist unser Gebet. Und wir wissen, dass du deine Pläne und deine Gedanken hundertprozentig umsetzen wirst. Und wir danken dir, dass wir auch an diesem Tag hier, an diesem Ort so zusammen sein können. Wir ehren dich in unserer Mitte. Wir danken dir für deine wunderschöne Gnade. Wir preisen dich, dass du mehr als genug für uns hast. Und dass wir aus der Fülle schöpfen dürfen, Gnade nehmen, immer und immer wieder neu. Wir beten dich darüber an. Und wir danken dir, dass du der Heilige, der Allmächtige bist. Deiner ganzen großen Herrlichkeit über uns stehst und wachst. Und wir gerechtfertigt durch Jesus Christus in deine Gegenwart treten dürfen, vor dir sein dürfen, dir das Heilig zusingen dürfen. Gelobt seist du. Amen.
Ja, wir sind ja bei der Reihe Paulus und seine Mitarbeiter und waren zuletzt stehen geblieben, wie eben Paulus und Barnabas vom Apostelkonzil zurückkehren und sie werden begleitet von Judas und Silas. Und dann will ja Paulus in seiner Hirtengesinnung sich aufmachen und nach den Brüdern sehen, die bei der ersten Missionsreise zum Glauben gekommen sind, also nach den Gemeinden. Und er will eigentlich nicht mehr Johannes Markus mitnehmen. Und Barnabas möchte das. Und die geraten ja, und darüber haben wir schon ausführlich gesprochen, so aneinander, dass sie sich getrennt haben. Und nun wählt eben Paulus Silas. Und um den soll es heute gehen. Ich habe das bisschen, vielleicht zu reißerisch überschrieben, Knastbruder und Mitarbeiter. Er war schon mit ihnen im Knast, aber es war eine relativ kurze Zeit und das ist vielleicht auch nicht das Prägende gewesen für den Dienst des Silas. Wohl das Ereignis schon, aber er war jetzt noch nicht im klassischen Sinn ein Knastbruder. Wer war nun Silas Silvanus? Ich habe mit jemandem noch gestern telefoniert und ja, über was predigst du dann? Oder vorgestern, weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, ich bin gerade dabei, mich mit Silas zu beschäftigen. Ich sage, was weißt du denn von Silas? Pause, 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 Pause. War das nicht ein Mitarbeiter des Paulus? Ja, das ist schon mal das Wesentliche, das stimmt. Mitarbeiter des Paulus, aber die wenigsten werden vielleicht gleich auf dem Schirm haben, dass er auch Silvanus genannt wird. Silas ist die Bezeichnung, die Lukas, der Arzt, in seinem Bericht Apostelgeschichte 15 bis 18 wählt, während Paulus in den beiden Thessalonicher Briefen, da ist ja unser Silas Mitautor, da nennt er ihn Silvanus, also die römische Form, und so wird er auch im zweiten Korintherbrief und im Petrusbrief bezeichnet. Und das ist schon ein Hinweis darauf, dass dieser Silas, / Silvanus, nicht nur Judenchrist war, nicht nur messianischer Jude war, sondern auch, wie Paulus, das römische Bürgerrecht hatte. Darauf verweisen beide ja dann gerade in dieser Knastsituation in Philippi, Apostelgeschichte 16, Vers 37, wir sind Römer. Und da hätten sie nicht gegeißelt werden dürfen, das war ein schweres Verbrechen. Und sie lassen die beiden Oberbürgermeister Archonten, Dum, Viri antreten und sie mussten sie bitten und aus der Stadt geleiten. Ja, also interessant ist auch, und das ist immer wieder, wenn man durch diese Biografie nach der Bibel geht, dass Silas ebenso wie sein Vorgänger auf der ersten Missionsreise auch später Mitarbeiter des Paulus war. Das haben wir schon bei Johannes Markus gesehen. Für viele passt das ja nicht so richtig in ihr Lehrbild, aber es ist nun einfach so, dass Johannes Markus zunächst Mitarbeiter in der Urgemeinde war, im Haus seiner Mutter war ja auch die Urgemeinde ein Stück weit versammelt, und dass er dann Mitarbeiter in der ersten Missionsreise bei Barnabas und Paulus war und dann bei Petrus und dann wieder bei Paulus, und so geht das gerade mal hin und her. Und so ein bisschen ähnlich haben wir das bei uns im Silas. Silas wird also jetzt hier auf der zweiten Missionsreise der Mitarbeiter des Paulus. Aber er taucht ein paar Jahre später als Mitarbeiter des Petrus auf. Und so wie Markus eine Schrift des Neuen Testaments geschrieben hat, nämlich das Markus-Evangelium, könnte es sein, dass Silvanus, so nennt ihn ja Petrus, den ersten Petrusbrief nicht als Autor, sondern als Schreiber, das war in der Antike üblich, zu diktieren, zu Papier, stimmt auch nicht ganz, zu Papyrus gebracht hat oder ins Tontäfelchen hineingeritzt hat, weiß ich nicht, wie sie die erste Form war. Wir lesen in 1. Petrus 5, Vers 12, durch Silvanus, also Petrus schreibt den Brief, durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich denke, habe ich euch mit wenigen Zeilen geschrieben und euch ermahnt und bezeugt, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es grüßt euch die Miterwählte in Babylon, Deckname für Rom, und Markus, mein Sohn, da haben wir Johannes Markus, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe, Friede euch allen, und nun kommt eine typisch paulinische Formulierung, wenn ich das mal so sagen darf, die in Christus Jesus sind. Also wenn wir diese zwei, drei, vier Ereignisse, viel wissen wir über Silas nicht biografisch, wissen weder, wann er geboren ist und noch genau, wie er heimgegangen ist. Wenn wir das in eine kurze Timeline bringen, die paar Ereignisse, müssen wir sagen, er war also in der Urgemeinde, er war Teilnehmer des Konzils, er war dann als Prophet und Lehrer in Antiochia tätig, er war Mitarbeiter auf der Missionsreise, er war dabei 18 Monate in Korinth auf dieser Missionsreise und er hat von Korinth aus zusammen mit Paulus den ersten und zweiten Thessalonicher Brief geschrieben und dann im Jahr 62 bis 64, also ich sage nochmal, 48, 49 Apostelkonzil, drei Zahlen, das kann man sich doch merken, 48, 49 Konzil, ab 49 bis 52 Missionsreise und jetzt 62 bis 64 erster Petrusbrief. Was in den 10 Jahren dazwischen war, wissen wir nicht genau, aber das ist schon mal ganz interessant, wie sich so eine geistliche Biografie darstellt. Gehen wir ins Inhaltliche, und das habe ich unterteilt in 3 Punkte. Ein Bewährter der Urgemeinde, ein Bewährter im Leiden, ein Bewährter in zweiter Reihe. Erstens, ein Bewährter der Urgemeinde. Wir haben ja schon ausführlich über dieses Konzil, Apostelkonzil, gesprochen. Noch einmal 48, 49 in Jerusalem. Und da wurde ja so eine ganz grundlegende Entscheidung getroffen. Es ging ja um nichts Geringeres als um die Frage, ob Nationengläubige sich beschneiden lassen müssen, das Gesetz des Mose halten. Es ging auch im Hintergrund um die Frage, ob die werdende Gemeinde, die Leibesgemeinde, eine eigenständige Körperschaft ist oder nur ein Teil Israels und sich dort anschließen muss. Ganz große Frage, die mir nur ist, reicht der Glaube an Jesus allein oder muss noch irgendwas dazukommen? Wir haben ausführlich über den Beschluss besprochen. Und nun haben sie ja das mit Brief gemacht. Und Paulus und Barnabas kommen von Jerusalem nach Antiochia in Syrien zurück. Und sie erläutern das, also so eine wichtige Entscheidung, da hat man also gewichtige Leute auch damit beauftragt, das nochmal klar zu machen, das nochmal zu erläutern, wenn es Rückfragen gibt. Und sie haben gesagt, da reichen nicht nur Paulus und Barnabas, die haben ja bei diesem großen antiochienischen Streit, haben die ja klar Position bezogen, sondern wir wollen als Bekräftigung auch noch 2 sehr bewährte Männer mitgeben, Judas und Silas. Und es ist klar, wenn es um so etwas Wichtiges geht, da schickt man nicht irgendjemand mit. Da schickt man nicht irgendeinen mit, der gerade zum Glauben gekommen ist. Da schickt man nicht irgendeinen mit, der noch gar nicht weiß, so was in der Schrift Sache ist. Sondern das waren führende Leute. Und so lesen wir tatsächlich in Apostelgeschichte 15, Vers 22, dass es den Aposteln, Ältesten und der ganzen Gemeinde gut schien, Männer zu erwählen und sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden. Judas und Silas, leidende Leute, das Hauptwort, das hier im Griechen, auf dem griechischen Verb zurückgeht, das ist eigentlich die Bezeichnung für Gemeindeleiter. Also er war Mitältester, Mitführender der Urgemeinde. Und dann gibt es noch ein ganz besonderes Zeugnis für die beiden, Judas und Silas, in Vers 26. Leute, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Hans-Werner Neudorfer: Damit erkennen die Jerusalemer den missionarischen Einsatz der beiden Vorkämpfer der Heidenmission an, die mit ihrer ganzen Person für ihr Zeugnis eingetreten sind. Und in Vers 27 heißt es dann nochmal, Apostelgeschichte 15, wir haben nun Judas und Silas gesandt, die euch auch selbst mündlich dasselbe verkündigen werden. Also er war bewährt als Ältester, die haben keinen Nobody geschickt. Sie haben einen geschickt, der war lehrmäßig sattelfest. Sie haben einen geschickt, der dieser Aufgabe gewachsen war. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Eigenschaften für einen Ältesten, die Paulus später im Titus- und Timotheusbrief nennt, 1. Timotheus 3, Titus 1, und das sind zusammen 35 Eigenschaften. Aber 6 sind gedoppelt, also sind es 29, und keine Angst, ich gehe jetzt nicht alle 29 Eigenschaften durch, aber ich will doch mal 1, 2 Knack- und Kernpunkte nennen, die für Silas besonders wichtig waren in dieser Situation. Da heißt es, Titus 1, untadlich sein als Gottes Verwalter. Und jetzt, der an dem der Lehre gemäßen und zuverlässigen Wort festhält. Das ist das wichtige Kriterium. Wer nicht auf dem Boden der Schrift steht und die Schrift als von Gott inspiriert nimmt, der ist nicht in der Lage, eine Gemeinde zu führen. Der ist nicht mal in der Lage, einen Hauskreis zu führen. An dem der Lehren gemäßen zuverlässigen Wort festhält, und jetzt, was ist damit inkludiert? Damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch Widersprechende zu überführen. Also er muss lehrfähig sein und er muss kampfbereit sein. Also von vornherein ist klar, das Amt des Ältesten, der Dienst des Ältesten, Amt ist immer so ein bisschen technischer Begriff, der Dienst des Ältesten beinhaltet Auseinandersetzungen. Der Dienst des Ältesten beinhaltet Kämpfe. Wer dazu nicht bereit ist, kann das nicht tun. Es ist eben kein Schongang. Es ist eher ein Gang mit Widerständen. Und er muss aber nicht irgendwie sich fleischlich durchsetzen, rhetorisch oder mit starkem Willen oder mit der Faust auf dem Tisch oder mit was weiß ich vor allem, sondern vom Wort gefestigt her den Widersprechenden in der Lage sein, sie zu überführen. Und dann sagt Paulus etwas, und das ist doch auch für unsere Zeit ein gewisser Trost, dass es schon damals so war, denn es gibt viele aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger. Besonders die aus der Beschneidung. Und das war ja auch beim antiochienischen Streit, das wird eigentlich auf ein Ereignis etwas früher bezogen, aber ich nenne das jetzt auch mal so, die kamen ja Juden aus Jerusalem, Christen, die gesagt haben, ihr müsst euch beschneiden lassen, sonst nützt euch Christus nichts. Also da haben wir hier auch mal einen Beleg. In Apostelgeschichte 15, Vers 32, wir sind immer noch beim Unterpunkt, ein Bewährter der Urgemeinde, da heißt es dann 15,32, Judas und Silas waren Propheten, wäre ein Thema für sich, was damit gemeint ist. Sie ermunterten und stärkten. Also für das griechische Wort für ermuntern, das da steht, ist eigentlich das Verb, das den Heiligen Geist im Nominativ bezeichnet. Also sie geisteten, sie heilig geisteten, könnte man sagen. Sie trösteten, sie ermahnten, sie lehrten, sie brachten zurecht und all diese Dinge. Und sie stärkten, sie machten standfest. Das ist also eine wichtige Aufgabe, lehrfähig zu sein und dann auch die Gemeinde nicht nur zu unterhalten. Das heißt nicht nur, kann ich ja nicht streichen. Es geht gar nicht um Unterhaltung, sondern fest im Glauben zu machen und im Wort der Wahrheit gegründet. Da taucht in der lateinischen Übersetzung aus dem 4. Jahrhundert von Hieronymus das Wort aus Confirmans. Also kennen wir von Konfirmation. Konfirmare heißt, er bestätigt sie, er stärkt sie, er stellt sie auf einen festen Grund. Das war also Silas, ein Bewährter der Urgemeinde und natürlich auch nachher ein Bewährter als Mitarbeiter. Zweitens, ein Bewährter im Leiden. Mit Paulus zu ziehen oder überhaupt Christ zu sein in dieser Zeit, war recht schnell mit Widerständen, ja sogar mit Verfolgung verbunden. Und so ging es auch unserem Silas, der etliche schmerzliche Erfahrungen machen musste. Er war im Leiden geprüft, er war erprobt und er hielt durch. Das ist ja nicht selbstverständlich. Die meisten von uns können es dazu wahrscheinlich nicht viel sagen, denn wir sind noch nicht wirklich auf die Probe gestellt worden und wir sollten vorsichtig sein mit unseren schnellen Urteilen, wie kann man bloß und ich hätte doch und so weiter. Also Johannes Markus, man weiß nicht, warum er in der ersten Missionsreise von Paulus und Barnabas zurückgewichen ist und nach Jerusalem gegangen. Aber jedenfalls, Silas hielt durch. Auch da habe ich ein paar Stationen und da kommt der Knastbruder jetzt doch eben. In Philippi wurde er mit Paulus ausgepeitscht und in Kerkerhaft genommen. Es heißt da, ich nenne immer nur ein paar Worte dazu. Sie griffen Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern. Die Volksmenge erhob sich, die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie mit Ruten zu schlagen. Also bei allem Schmerz ist das auch eine äußerst öffentliche Demütigung. Am zentralen Platz der Stadt vor den Augen aller so entehrt zu werden, die Kleider heruntergerissen zu bekommen, ausgepeitscht zu werden. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben haben, warfen sie ihn ins Gefängnis. Die Füße wurden im Block verwahrt, eingesperrt, muss man sagen. Und dann kommt ja dieser wunderbare Eingriff Gottes. Es dauerte übrigens ein paar Stunden, es heißt nicht, und Paulus und Silas wurden in den Stock gelegt. Und kaum war der Schlüssel im Schloss rumgedreht, lobsangen und lobten sie Gott. Sondern um Mitternacht, also ihre Seele musste auch erstmal klarkommen, musste erstmal sortiert werden, haben sie vielleicht vor Schmerzen noch gekrümmt. Und na klar, ein paar Stunden später waren die Schmerzen immer noch da, aber man hat sich vielleicht dran gewöhnt. Aber um Mitternacht lobsangen sie Gott und dann kommt ja dieses Erdbeben und die Ketten fallen von allen Gefangenen. Und sie kennen die Geschichte, wie dann der Kerkermeister und sein ganzes Haus zum Glauben gekommen. Also unser Silas, geschlagen, eingesperrt, aber er bleibt dabei. Er sagt nicht, jetzt reicht's, jetzt bin ich mal urlaubsreif, erst mal eine Reha machen und danach mache ich dann Urlaub und dann muss ich mir überlegen, ob ich überhaupt noch mal in den Dienst des Herrn einsteige. Auch in Thessalonich ist es heiß hergegangen. Es kam zwar zu keinen Handgreiflichkeiten, das wussten die aber nicht. Die haben ja nicht vorher die Apostelgeschichte lesen können und sagen können, oh, oh, wei, die wollen uns zwar verprügeln und die wollen uns ans Leder, aber ich weiß ja schon, dass sie es nicht schaffen. Man muss das auch nervlich verkraften. Man weiß ja nicht, was kommt. Und man konnte auch nicht sagen, zurzeit höre ich Predigten sehr stark aus einer US-amerikanischen Gruppe, die ist eigentlich nicht schlecht, aber die hat eine große Irrlehre. Das sagt quasi, wenn du Jesus nachfolgst, darfst du nicht krank sein und geht's dir gut. Das ist Quatsch, sieht man schon an einer einzigen Stelle. Paulus und Silas folgten dem Herrn treu nach und gerade deswegen hatten sie nichts als Ärger und Schwierigkeiten. In Beröa ähnlich, in Athen wurden sie öffentlich ausgelacht, verspottet, in Korinth widerstrebten die Juden und lästerten sie und auch da kam es zur Anklage. Also der Mann hat einiges erlebt, er war bewährt in der Urgemeinde und er war ein Bewährter im Leiden. Das führt uns zum dritten Punkt, ein Bewährter in zweiter Reihe. Nun, Paulus wählt ja vom Geist Gottes geleitet Silas zu seinem Partner. Er sieht seine geistliche Befähigung, er sieht sicherlich mit viel Gebet, sieht einfach, dass Gott diesen Mann befähigt hat und dass er ihn mitnehmen soll. Und im Unterschied zu Paulus und Barnabas, da haben wir ja, wenn man das genau liest, in der ersten Missionsreise, und das sieht man an der Reihenfolge, wie die Namen genannt werden, zunächst mal den Barnabas in der Führungsrolle, bevor sich dann so zunehmend herauskristallisiert, dass Paulus der eigentliche Leader ist, ja, der eigentliche Führende, was ja von der Berufung als Nationenapostel auch klar war. Jetzt aber steht nicht da, aber das unterstelle ich jetzt mal, war bei Paulus und Silas von vornherein klar, wer die Nummer 1 ist und wer die Nummer 2 ist. Und dann kam ja noch Timotheus dazu, der war dann Silas 2a und Timotheus 2b, ja, oder irgendwie so in die Richtung. Jedenfalls war ganz klar, und das müssen wir mal auch ein bisschen geschichtlich und auch im biblischen Hintergrund verarbeiten, Paulus war ja einer, der die Gemeinde verfolgt hat. Paulus war ja einer, der total dagegen gegangen ist und den Gott mit dem Lasso vor den Toren von Damaskus eingefangen hat. Während ich paraphrasiere jetzt ein Stück weit und übertreibe vielleicht auch, wir ja bei Silas haben wir ja das Zeugnis, ein treuer Bruder. Wir haben einen, der immer in der Urgemeinde war, der von Anfang an wahrscheinlich Jesus nachgefolgt ist und so weiter. Warum soll sich so ein führender Mann, der mit den Aposteln zusammengearbeitet hat, diesem ehemaligen Christenverfolger unterordnen? Er war hochbegabt, ein Prophet, lehrfähig, Ältester. Und er hat es getan. Er hat es erkannt, das ist mein Weg von Gott. Er akzeptiert die Leitung des Paulus. Ich meine, ich weiß nicht, wie sehr Sie jetzt Fußball verfolgt haben. Gell, die Deutschen sind doch schon ausgeschieden, oder? Ah, okay. Also mal was Positives. Sie haben ja das wunderbare Zeugnis von unserem Bruder Nemcha mitbekommen und die Diskussion dann. Und da hat mich schon mal gefreut, dass der dem Islam sehr zugewandte Rüdiger, ja, dieser dunkelhäutige Abwehrspieler, dass der ihn verteidigt hat. Da habe ich gedacht, das heißt, siehst du mal, in manchen Fragen stehen religiöse Menschen dann doch zu Glaubensmenschen. Aber Rüdiger hat noch was anderes gemacht und das passt zu unserem Silas. Er war eigentlich zunächst gar nicht vorgesehen. Und er wurde dann sozusagen durch Verletzungen und so weiter eingewechselt. Und er war früher Abwehrchef. Und jetzt war er aber nur plötzlich eingewechselter und zweiter Mann neben Tah, dem anderen Verteidiger. Fußballkenner wissen, wovon ich spreche. Und dann wurde er gefragt, ja, ist es nicht schwer jetzt? Vorher praktisch Abwehrchef und jetzt, ich habe keinerlei Problem, mich Tah unterzuordnen. Er hat das Sagen, ich bin sein Mitarbeiter hat er nicht gesagt, aber ich bin sein Teamkollege, der ihn führt. Das ist eine gute Haltung. Ging leider trotzdem schief. hat nichts genützt. Aber das ist ganz wichtig, dass der Silas, der selber berechtigte Ansprüche haben könnte, rein menschlich das Sagen zu haben. Ich habe schon vor ein paar Monaten das Beispiel gebracht, aber es passt einfach zu gut und ich habe kein anderes noch gefunden. Leonard Bernstein, das habe ich Ihnen vor ein paar Monaten schon gesagt, wurde gefragt, welches Mitglied im Orchester am schwersten zu besetzen sei, am wichtigsten sei. Und die Antwort, dass die erste Violine zu besetzen ist kein Problem, aber einen Musiker zu finden, der mit der gleichen Begeisterung die zweite Violine spielt, das ist die größte Schwierigkeit. Wenn sich niemand findet, der die zweite Geige spielen will, haben wir keine Harmonie. Und so ein Typ war Silas. Und zwar nicht gezwungenermaßen, nicht per Arbeitsvertrag geknebelt, nicht mit irgendwelchen Daumenschrauben dazu genötigt, sondern freiwillig, aus Liebe zu Jesus, aus Gehorsam, aus Respekt Jesus gegenüber und um der Sache Jesu willen. Auch bei Petrus bewährt er sich als Mitarbeiter in zweiter Reihe und Petrus lobt ihn dann, wir haben diesen Text schon gelesen, als treuen, man könnte auch sagen, zuverlässigen, vertrauenswürdigen Bruder. Und genau so konnte Gott im Segen wirken. Genau so wollte Gott im Segen wirken, indem in diesem Team bei aller brüderlicher Einheit und Gleichheit doch in der Aufgabenerfüllung eine Unterscheidung zwischen beiden war. Es war klar, wer die Führung hat. Stellen wir uns mal das Gegenteil vor. Es hätte ständig Machtrangeleien und Eifersüchteleien gegeben. Die ganze Sache wäre blockiert worden. Was eine große Gnade, die zweite Geige zu spielen und das auch wirklich zu akzeptieren und dann auch auszuleben. Das gilt übrigens auch, ich weiß gar nicht, ob es das im Symphonieorchester gibt, dritte und vierte Geige, bin da kein Profi drin, aber man muss, es gilt nicht nur für die zweite Nummer, es gilt für alle Nummern, die danach folgen, bis hin zu ganz einfachen Diensten und ganz einfacher Mitarbeit. Also Silas war eine außergewöhnliche Figur, der aber nicht viel aus sich machte. Und so wollen wir in die Schlussgerade einbiegen und uns auf diese ungewöhnliche Bereitschaft zur Ein- und Unterordnung konzentrieren. Silas war oft der stille Begleiter im Schatten von Paulus. Er tritt selten ins Rampenlicht. Oder jetzt im Zeitalter der Fotografie und der Filmaufnahmen und der digitalen Aufnahmen, er drängte sich nicht ins Bild. Was habe ich da schon für lustige Dinge und auch traurige Dinge erlebt, dass man unbedingt mit auf dem Bild sein will, unbedingt mit in der Zeitung erscheinen, unbedingt mit. Er muss nicht so krass sein, wie ein führender Bruder sagt, ich möchte überhaupt kein Foto von mir irgendwo sehen. Das finde ich nun auch übertrieben. Aber diese Sucht danach, omnipräsent zu sein. Also Silas hat gesagt, oh, da kommt einer mit einem Foto von den badischen neuesten Nachrichten und dann ist er weggegangen. Übertrieben gesagt, es gab noch keine badischen neuesten Nachrichten und es gab auch noch kein Fotoapparat, aber Sie wissen, was ich damit sagen will. Obwohl er ein 7000er war, obwohl er einer war, der was zu sagen hatte, müssen wir uns immer vergegenwärtigen. Und das zeichnet ihn besonders aus. Ich führe in diesem Zusammenhang immer Johannes, den Lieblingsjünger Jesu, an. Das wird meist falsch verstanden, ich habe das schon oft gesagt. Er war der Jüngste, 14, 15 Jahre wahrscheinlich erst alt, Petrus der Älteste vom Alter her. Und deswegen hat Jesus von vornherein eine besondere Sorgfalt und Zuneigung gehabt, weil Johannes das brauchte, nicht weil er ihn lieber hatte wie die anderen. Und ich finde es so schön in seinem Evangelium um die 90, 92, 93, 95 geschrieben. Da erwähnt sich Johannes nicht einmal selber. Was hätte der sich da reinschreiben können? Und da kamen die Apostel und auch ich war dabei. Und alle liefen weg, aber ich nicht. Und ständig hätte er sich da irgendwie rausstellen können. Null. Erwähnt sich nicht mal. Nicht einmal kommt sein Name. Und einmal spricht er von sich, aber wie interessant. Das sagt der Jünger, das schreibt der Jünger, den Jesus lieb hat. Das ist das Entscheidende. Er und nicht ich. Nun, warum ist gerade diese Bereitschaft der freiwilligen Ein- und Unordnung, es geht ja nicht um Kadavergehorsam. wenn wir schon beim Fußball waren, unser Lothar, ja, der Lothar, Franke Lothar, der hat natürlich auch was zu sagen gehabt. Und da er es öffentlich gemacht hat, darf ich ihn hier auch zitieren. Er hat gesagt, ein Problem war, dass Julian Nagelsmann, also für die Unkundigen, das ist der Bundestrainer gewesen, dass Julian Nagelsmann lauter Nagelsmänner um sich hatte. Ich dachte, was meint denn der Lothar? Das ist ja ein intellektueller Spruch, ich muss ja nachdenken. Und ja, Lothar meinte, der ganze Trainerstab waren Abnicker, waren Ja-Sager. Das ist nicht gemeint mit Ein- und Unterordnung. Keine Nagelsmänner. Sondern intern und dort, wo es hingehört, wirklich auch um die Wahrheit, um einen Kuss zu ringen. Und natürlich hat Paulus auch auf Silas gehört und auch auf Timotheus. Und das heißt nicht, Lieder heißt nicht, alles aus dem Weg, ich weiß alles besser. Aber das heißt eben, dass es in diesem Team eine klare Hierarchie und Ordnung gibt. Und das ist in der Bibel ein zentrales Prinzip, das dient dem Schutz, der Harmonie, dem geistlichen Wachstum. Es geht nicht um Unterdrückung, es geht nicht um Herrschaft, sondern um Vertrauen und Akzeptanz im Vertrauen auf Jesus Christus. Ich habe mir folgende zwei Sätze notiert. Wenn alle Häuptlinge sein wollen und niemand einfacher Indianer, wird der Stamm untergehen. Wenn alle im Bienenschwarm Königin sein wollen, gibt es nicht nur keinen Honig, sondern der Schwarm stirbt. Das ist absolut notwendig. Ein- und Unterordnung. Natürlich, wenn ich gar nicht am Werk des Herrn stehe, das gilt ja nicht nur für Hauptamtliche, das ist ja völlig falsche Vorstellung. Jeder Christ hat eine Berufung zum Dienst. In Ehe, in Familie, in Gemeinde, im Beruf, der Außenwelt. Jeder Christ, ganz individuell und ist begabt. Gilt also nicht nur für die, die dafür bezahlt werden oder freigestellt werden oder sonst irgendwas. Aber es geht nicht anders, als dass wir uns in den Organismus der Gemeinde vom Heiligen Geist einordnen lassen und uns auch in die Strukturen einfügen und unterordnen. Es ist natürlich, ich bin ein sehr individualistischer Mensch und habe immer meinen eigenen Kopf gehabt. Nein, also ich habe es immer noch manchmal. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Weißt du, wenn dein Chef ein Genie ist, ein Einstein, ein Rubens, ein was weiß ich was, und du bist ein Tölpel, dann ist eine Unterordnung vielleicht einfach, ja. Aber manchmal ist es ja so, ich rede jetzt nicht von real existierenden Personen, manchmal ist es ja so, habe ich schon im Berufsleben erlebt, vor 1000 Jahren, du hast den Eindruck, du bist deinem Chef eigentlich überlegen. Der checkt's gar nicht richtig. Der kann das rechtlich gar nicht beurteilen. Und dann wird es schwerer. Dann wird es schwerer, trotzdem eben Ordnung zu akzeptieren. Ich will das nur so sagen, weil das klingt so einfach, sondern das ist natürlich ein Ringen, ein Kampf, auch was wenn Hass und Eifersucht im Herzen frisst, so kann auch die Sehnsucht nach vorne kommen zu wollen, sich wichtig machen zu wollen, die kann einen zerfressen. Und das muss man geistlich unter die Füße kriegen. Im Namen Jesu. Ich sage mal so im Schnitt, Frauen haben weniger ein Problem damit als Männer. Manchmal schiebt allerdings auch die Frau den Mann nach vorne, das gibt's auch. Ich habe zum Abschluss mir noch ein paar wunderbare Vorbilder in der Bibel überlegt. Da ist der Jonathan, der ganz im Unterschied zu seinem Vater Saul mit der Berufung und dem vor die Nase setzen von David sich arrangiert und geistlich abgefunden hat. Da haben wir 11 Apostel, die erstmal schlucken mussten, dass dieser ehemalige Christenverfolger plötzlich vor ihnen stand, vor ihnen in Anführungszeichen. Und da haben wir natürlich die Mutter Jesu Maria. Schauen wir uns das mal kurz an. Vielleicht vorher 2 negative Beispiele. Der Teufel, und das war ja mit das Hauptmotiv für seinen Fall, als er ein schirmender, gesalbter Cherub war. Er wollte nicht mehr Nummer 2 sein. Er wollte sich dem Höchsten gleich machen, lesen wir in Jesaja 14. Obwohl er eine überragende Stellung hat, wahrscheinlich heißt Thronwächter. Ein schirmender, gesalbter Cherub, wunderbar, herrlich. Aber er wollte noch höher hinaus, er wollte sich dem Höchsten gleich machen. Und in Jesaja 14 heißt es 5-mal, und das ist so ganz typisch, ich will, 5-mal. Ich will. Während Jesus sagt, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Nicht ich will, das steht mir zu, das ist mein Recht, das wollen wir doch sehen. Und dann haben wir noch einen ganz speziellen Kameraden, Diotrephes, der eigentlich nur ganz kurz im 3. Johannesbrief erwähnt wird, aber sehr negativ. Von ihm heißt es, er, Diotrephes, so Johannes, der gern der Erste wäre in der Gemeinde. Und er schmeißt die hinaus aus der Gemeinde, die die Gesandten des Johannes empfangen. Jetzt aber die drei positiven Beispiele. Die 11 Apostel. Judas war ja schon nicht mehr da, Matthias könnte man schon dazu erinnern, wären es 12, spielt jetzt nicht so die große Rolle. Da kommt dann ein Christenverfolger, vor dem sie zunächst Furcht haben, aber den beruft Gott nicht nur zum Glauben, den vergibt Gott nicht nur, sondern den macht er zum Nationapostel und zum Wortvollender. Der geht ihnen dann lehrmäßig, offenbarungsmäßig ein Stück voran. Und die haben die große Gnade. Wir hätten doch sagen können, Paulus, du kannst mal den Schnabel halten. Guck mal, was du alles verbrochen hast und was du alles angestellt hast. Hinten anstellen. Wir waren von Anfang an mit dem Herrn. Wir haben mit dem Herrn gelitten. Da warst du noch gegen uns. Also ich finde das für solche Männer wie Petrus, der ja auch einer war, der einen Kopf hatte und einen Willen, finde ich das außergewöhnlich, dass er dann zum Beispiel schreibt, wie euch auch unser geliebter Bruder Paulus geschrieben hat, in seinen Briefen, worin etliches schwer zu verstehen ist. Also er war bereit, sich unterzuordnen. Dann haben wir die wunderbare Maria. Also nicht die Maria, die in der katholischen Kirche uns präsentiert wird, sondern die biblische Maria. Die hätte sich doch, was weiß ich, wie wichtig machen können. Wer war denn mit Jesus 30 Jahre zusammen? Wer kennt ihn in- und auswendig? Wer weiß Bescheid, wenn nicht seine Mutter? Ich brauche einen extra Platz in der Urgemeinde. Ich bin die einzige Frau, die Apostolin werden darf. Ich möchte auch Ältestin sein. Und was macht die Bibel? Die wird zum letzten Mal erwähnt in Apostelgeschichte 1, ehe es den Heiligen Geist gibt. Nicht, weil die Frau nicht mehr treu ihren Weg gegangen ist, das hat Gott ihr ja gegnadet, aber weil Gott das ernst genommen hat, was sie ganz am Anfang, als der Erzengel erschienen ist, gesagt, mir geschehe nach des Herrn Willen. Da steht ja im Lateinischen das Wort Fiat. Ja? Fiat. Also immer wenn sie in Fiat sehen, sagen sie, ah ja, mir geschehe nach dem Herrn, nach dem Willen des Herrn. Das hat sie gesagt und das hieß für sie, nach Kreuz und Auferstehung, mit Pfingsten ist sie sehr stark zurückgetreten. Und dann, das soll das letzte Beispiel sein, Jonathan. Bei Jonathan und Saul sehen wir ja exemplarisch, das Saul hatte enorme Mühe mit seiner Verwerfung. Und das hat er dann im Laufe der Zeit erkannt, David ihm sozusagen als Nachfolger übergeordnet wurde. Und er hat es überhaupt nicht akzeptiert. Und am Schluss ging er sogar darauf aus, ihn zu ermorden. Und er wurde zerfressen von Hass, Neid und Eifersucht. Das ist übrigens das Trio Infernale der Psychiater. Ja? Hass, Neid, Eifersucht. Wenn Sie das im Herzen haben und pflegen, Trio Infernale, das zerfrisst und macht kaputt. Also Saul ringt und steigt immer mehr ab und kommt letztendlich in die Verwerfung bis in die Dämonie. Und Jonathan, sein Sohn, der Kronprinz, der hätte ja auch sagen können, naja, nicht nur mein Vater verliert ja seine Königsstellung, sondern ich bin ja der Thronfolger, ich bin ja sein Nachfolger. Wer ist denn dieser David aus diesem einfachen kleinen Bethlehem und was weiß ich, die Geburt ist auch ein bisschen unklar, so da munkelte man was, dass das nicht ganz koscher war. Und dann sehen Sie, wenn Sie die Geschichte Jonathans verfolgen, wie er in treuer Freundschaft und Bereitschaft Gottes Entscheidung seinen Weg geht und sich David unterordnet. Er sagt an einer Stelle, ich weiß, dass du König werden wirst. Und ich werde der Zweite in deinem Reich sein. Er ist ja dann in Gilboa umgekommen, zusammen mit meinem Vater Saul. Und ich bin überzeugt, wenn der Herr wiederkommt und das Reich errichten wird, dann werden wir als Vertreter Davids sicherlich auch den Jonathan haben. Also das waren wunderbare Beispiele. Und es bleibt natürlich jetzt für uns am Schluss die Frage im Raum hängen, wie schaut denn das bei uns aus? Jeder für sich vor Gott, Bewährung in der Gemeinde, Bewährung in Schwierigkeiten und Problemen, Bewährung darin, seinen zugeordneten Platz einzunehmen und treu zu sein? Sind wir Mitarbeiter Jesu in freiwilliger Ein- und Unterordnung aus Liebe und Respekt gegenüber ihm und stehen so am Werk des Herrn? Wenn ja, bleib dran. Wenn nein, was nicht ist, kann ja noch werden. Amen. Wir wollen beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass du in deinem Sohn das ja vorgelebt und praktiziert hast. Was bist du, Herr Jesus, doch für einen unteren Weg gegangen? Du hast die Welt erlöst und wirst die Welt vollenden, auch in der Bereitschaft, dich unterzuordnen unter deinen Vater. Ja, du hast dich in deinen Erdentagen erniedrigen lassen. Du wurdest zum Fußabtreter, zum Schuhabtreter der ganzen Welt, zur Ferse der Welt. Du hast alles auf dich genommen, um des herrlichen Zieles, um deines Dienstes, um deines Rettungswillens willen. So danken wir dir, dass wir auch hineinberufen sind in dein Werk, dass wir geadelt sind, deine Mitarbeiter zu sein und dass wir nicht eigenwillig unseren Dienst tun wollen, nicht einen eigenwilligen Gottesdienst haben wollen, sondern in deinem Geist, unter deiner Führung, an dem Platz und mit den Aufgaben, die du uns gibst. Lass uns nicht nach oben trachten, sondern lass uns zu den geringen Dingen halten und so dir treu dienen. Es geht ja mit großen Schritten dir entgegen. Was würde ich mich freuen, was würden wir uns freuen, wenn du eines Tages sagen würdest, ei, du frommer, bewährter Knecht, geh ein in das Haus deines Herrn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.